Hallo, lieber Ole.
Hallo Simon.
Wie geht's dir?
Ich muss ehrlich sagen, es geht. War heute ein sehr voller Tag, im Guten wie im Schlechten.
Ja.
Also mein Bruder hat einen ziemlich schweren Unfall gehabt. Ist okay. Unverletzt, aber das hat einfach krass gestresst, weil wir halt, weißt du, du bekommst irgendwie so eine Notfall-Push-Notification, so hey, dein Bruder hat einen Unfall.
Ja.
Rettungssanitäter ist gerufen, also alles automatisch wegen so Apple-mäßig,
ja,
irgendwelchen Geräten. Und dann stehst du da und denkst erstmal so, okay, was los? Und dann, ja, gehen die Anrufe los und kriegst Nachrichten und man tauscht sich aus.
Ja.
Und dann war ich irgendwie auf Arbeit und dann bin ich irgendwie nach Hause gefahren. Und dann habe ich mein Buch eingesprochen, was auch sehr schön war, aber auch
das ganze Buch?
Nein, um Gottes Willen. Aber ich habe heute den ersten Tag angefangen, es einzusprechen. Ja. Und ja, also,
wow.
Ja, okay. Viel los.
Also, ja, erstmal freuen wir uns und die gesamte aufrechte Demokraten-Community, dass es deinem Bruder gut geht.
Ja.
Und wir freuen uns, dass diese Apple-Crash-Sensoren funktionieren, weil ich kannte die. Also ich kannte die, aber ich hätte nicht gedacht, dass die so gut funktionieren.
Ja.
Und dann freuen wir uns auf dein Hörbuch. Kommt das gleichzeitig wie dein Buch raus?
Das kommt gleichzeitig raus, ja.
Wann ist es nochmal? Magst du das verraten, wann dein nächstes Buch erscheint?
Ja, vielleicht. Nee, es ist Ende März, also 26. Ende März.
Brutal fragile Typen. Wie ist der Untertitel nochmal?
Männer und Gefühle.
Männer und Gefühle. Oh mein Gott.
Wird gut. Aber jetzt...
da bin ich sicher. Gut, wir hatten ja zu besprechen.
Voll, weil es ist ja nicht nur privat bei mir viel passiert, sondern einfach auch...
Es ist auch weltpolitisch viel passiert, nämlich... die Reunion von Alex und Vanessa bei Temptation Island. Und ich finde, ihr habt alle darauf gewartet. Das ist das Thema, worauf wir heute warten.
Auf geht's.
Ja, was wir besprechen müssen. Also, was hat es mit dir gemacht?
Ja, ich war bewegt und sehr berührt.
Ja, und dann hatte man vor lauter Bewegung und Berührung gar keine Zeit mehr, über Venezuela nachzudenken.
Ja, Weltpolitik, was ist das?
Weltpolitik ist alles nicht so wichtig. Also ich finde es schön, dass zum dritten, vierten, fünften, sechsten Mal innerhalb von ein paar Jahren die liberale, regelbasierte Weltordnung zusammenbricht und die gleichen Personen sich darüber auslassen im Internet und in Pressestatements und in Videos, dass sie gar nicht fassen können, dass wieder mal jemand die regelbasierte Weltordnung mit Füßen tritt. Und
also man könnte ja sagen, bei Temptation Island gibt es wenigstens sowas wie eine Überraschung.
Ja.
Aber bei dem Bruch der regelbasierten Weltordnung, ich lese das so, und die Überraschung ist einfach nicht so stark.
Also bei so vielen Zerstörungen der regelbasierten Weltordnung muss man sich halt auch mal fragen, was ist das denn eigentlich für eine Weltordnung, wenn die so oft von allen möglichen Akteuren zerstört wird und abgebaut wird?
Du musst andersrum fragen, Simon. Wie oft muss die Ordnung zerstört werden, bis sie zerstört ist? Das ist die philosophische Frage.
Okay. Und hat der Philosoph da eine Antwort drauf?
Ja, ich würde sagen, es liegt eindeutig zwischen 3 und 17 Mal.
Mhm. Also noch so, wie viele Ölstaaten haben wir noch vor uns?
Ja, genau. Ganz genau.
Ja, genau. Also wir möchten heute...
Also wie hast du denn die Nachrichtenlage genau so mitbekommen? Wie war das für dich?
Wie war das für dich? Was habe ich getan, als es passiert ist? Ich bin aufgewacht und habe auf mein Handy geschaut und dann waren da so 3 Benachrichtigungen von Focus Online, weil, ja, shame on me, ich benutze Focus Online.
Ja, aber du benutzt Focus Online genau aus einem Grund, das ist schon wichtig.
Aus einem Grund und weil Focus Online nämlich eigentlich die schnellsten Eilmeldungen hat. Also vielleicht hier kleiner Tipp, interagiert am besten gar nicht mit Focus und Focus Online, aber die Eilmeldungen der App sind die schnellsten. Und dann hatte ich folgende Eilmeldungen. Mehrere Explosionen erschüttern Caracas, Flugzeuglärm über Venezuelas Hauptstadt. Wo ich mich dann schon gefragt habe, ach, Flugzeuglärm, ach toll. Also stell dir vor, dein Wohnhaus wird einfach zerstört und das wird betitelt als Flugzeuglärm. Dann
eine Explosion, das hätte auch einfach eine Heizung sein können, also Silvesterböller.
Das kann Habecks Heizhammer sein, der auf dein Haus hinunterschlägt.
Aber naja.
Dann US-Sender berichtet, Trump ordnete Angriff auf Venezuela an und dann die nächste Nachrichtigung, Präsident Maduro festgenommen und ausgeflogen. Trump bestätigt Angriff auf Venezuela. Und das war so der Dreiklang, mit dem ich aufgewacht bin. Und dann habe ich viel von dem restlichen Tag mit irgendwelchen Nachrichtensendern verbracht. Und ich hatte eigentlich die Twitter-App gelöscht von meinem Handy als guten Vorsatz für dieses Jahr, weil ich grinde zu viel auf Twitter Und das habe ich mir vorgenommen, dass ich das nicht mehr mache. Und deswegen habe ich die App
gelöscht. Das macht dich zu einem schlechten Menschen. Das hatten wir
schon. Es macht mich zu einem noch schlechteren Menschen. Und dann wurde ich doch schwach und habe sie mir für den Tag wieder runtergeladen. Nach genau drei Tagen Abstinenz. Ich habe sie aber wieder gelöscht mittlerweile. Aber um so Weltpolitik mitzubekommen, ist Twitter tatsächlich immer noch ziemlich gut.
Der Goldstandard, möchte man fast sagen.
Tatsächlich irgendwie der Goldstandard. Was hast du so gemacht an dem Tag?
Ich habe schon wieder vergessen, welcher Tag das war.
Der dritte.
Samstag. Ja, da bin ich einfach in den Zug gestiegen, nach Berlin gefahren für einen Tag.
Und dann saß du den ganzen Tag im Zug und konntest deine Feeds reloaden und
anschauen. Wir sind zu zweit gefahren, wir haben eine Serie fertig geguckt. So. Also es war jetzt nicht so der crazy Politik-Tag. Und ich meine, was soll man dann auch machen? Also ich habe dann gelesen, ja, es fand ein von Trump angeordneter Angriff statt. Maduro ist gefangen genommen und das war's. Also was gibt's denn da jetzt mehr zu erfahren? Also bisher gab's ja keine weiteren militärischen Bewegungen. Und dann dachte ich mir, gut, dann ist das jetzt so.
Ja.
Wusste, dass du es vorbereitest, deswegen dachte ich, kann ich mich auch darauf verlassen, dass ich deine kundige Meinung.
Ja, natürlich. Ich habe eine sehr kundige Meinung mitgebracht. Hast du mein Video dazu gesehen?
Ich habe es gesehen, aber für die, die es nicht gesehen haben, wäre vielleicht gut, wenn du nochmal kurz sagst,
also das kann ich mir natürlich nicht vorstellen, dass hier irgendjemand...
Oh Gott, Simon, help me!
Dass hier jemand nicht up-to-date ist. Ich habe in dem Video so ein bisschen,
das war übrigens der ganz subtile Hinweis, Simon David Ressler auf Instagram oder TikTok zu folgen. Simon ist ja bekannt für seine sehr subtilen Takes.
Für meine subtilen und auch für meine durchdachten und immer die Ambiguitätstoleranz wahrenden Tags. Ja, also...
In diesem Sinne, aber warum ging's?
Ich habe so reingestartet in das Video mit, Leute, ihr könnt das gar nicht, ihr werdet es nicht glauben, China ist in Südkorea eingefallen und haben den Präsidenten gekidnappt und jetzt überzieht die EU China mit Sanktionen und liefert Waffen an Südkorea und das war natürlich eine wohlplatzierte Pointe und ein genialer Schachzug, um die Leute aufs Glatteis zu führen, um sie dann mit einer rhetorischen Rechten auf den Hosenboden zu knocken und zu sagen, eigentlich geht es gar nicht um China und Südkorea, sondern um die USA und Venezuela und habe dann eben darüber geredet, wie unfassbar handzahm die ganzen europäischen Staatenlenker reagiert haben, unter anderem Kaya Kallas. Also Kaya Kallas ist die Außenbeauftragte der Europäischen Union.
Also die Chefdiplomatin sozusagen.
Genau, die Chefdiplomatin der Europäischen Union. Die hat geschrieben, The EU is closely monitoring the situation in Venezuela. Also sie war ungefähr, also die EU hat das gleiche gemacht wie 100 Millionen Twitter-User auf der Welt. Also sie haben die Situation gemonitort. Und
closely.
Dann hat sie noch geschrieben, The EU has repeatedly stated that Mr. Maduro lacks legitimacy. Also man muss auch nochmal, wenn ich jetzt polemisch wäre, würde ich sagen, Victim-Blaming betreiben, indem man halt sagt, gut, der ist ja sowieso nicht so ganz demokratisch legitimiert, den kann man halt einfach wegputschen und auf einen Flugzeugträger schleppen, kidnappen und nach New York bringen und in den Knast werfen. Lustigerweise anscheinend dasselbe Gefängnis wie P. Diddy und Luigi Mangione. Also wenn jemand eine neue Reality-Sitcom drehen will, dann wäre dieses Gefängnis, glaube ich, der Ort schlechthin.
Temptation Island.
Temptation Island, aber die Island in question ist Manhattan.
Ja.
Genau, und dann habe ich noch so darüber geredet, dass quasi diese anderen europäischen Staatschefs eigentlich alle das Gleiche gesagt haben, nämlich dass sie, dass die Maduro quasi nicht als Staatschef von Venezuela anerkannt haben und dass sie sich also große Sorgen machen und es wurde jetzt nicht wirklich so ein Aggressor benannt.
So, aber es ist immer wichtig zu betonen, das kam von so gut wie allen europäischen Staatschefs.
Genau, also Merz, Keir Starmer, Macron, wie gesagt, Kaya Kallas, Christian Stocker, Meloni. Und es war oft, das ist offensichtlich abgesprochen, also man einigt sich dann anscheinend auf halt ein diplomatisches
Kommuniqué. Ist auch erstmal okay als EU.
Genau, ja, total. Es ist halt nur krass, also dass man halt einfach, jetzt nicht mit der Tür ins Haus fällt und halt sagt, gut, das ist ein glasklarer Völkerrechtsbruch, hier fällt eine Großmacht in ein wirtschaftlich sehr instabiles Land ein und kidnappt einfach den Staatschef und zerrt ihn in ihr quasi auf ihr eigenes Staatsgebiet, um ihm da eine Anklage zu machen. Es wurde jetzt auch die Anklageschrift anscheinend veröffentlicht mit den Sachen, die Nicolas Maduro vorgeworfen werden, unter anderem eben dieses ominöse Narkoterrorismus, also ein Begriff, den man sich offensichtlich halt für diesen Feldzug ausgedacht hat. Es ist so, dass aus Venezuela nur ein Bruchteil der Drogen kommen, die in den USA landen. Die überwältigende Mehrheit kommt aus Mexiko. Ein Großteil der Drogen...
War das nicht Kolumbien?
Ja, Kolumbien und Mexiko. Also ich glaube, die vielen Kokainlabore stehen hauptsächlich in Kolumbien. Und dann läuft es halt alles über die mexikanischen Kartelle quasi an die Südgrenze von den USA. Die eigentlich die Hauptdroge, die die USA wirklich, die US-amerikanische Bevölkerung maßgeblich schädigt und abhängig macht, ist ja Fentanyl. So. Und Fentanyl hat mit Südamerika genau gar nichts zu tun, sondern das ist eine absolut hausgemachte Krise von US-amerikanischen Pharmaunternehmen. Und also die dadurch gestartet wurde. Und deswegen ist es natürlich ein totaler Quatschbegriff. Also das ist ein offensichtlicher Vorwand, um da quasi um Maduro irgendwie zu inhaftieren und ihn da wegzuputschen. Dann wurde ihm noch vorgeworfen, Besitz von Maschinengewehren, was eine sehr lustige Klage ist, die man sich in Amerika holen kann. Also das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Ich habe mein Video dann beendet mit der Aussage, dass die USA nie wirklich anders gehandelt hat. Also es ist ja nicht so, dass die USA die letzten 80 Jahre keine Putschs veranstaltet hätte. Die letzten 80 Jahre sind voll von Staaten, vor allem in Mittel- und Südamerika, die irgendeine Form von militärischer Intervention, Invasion, Putsch durch die USA erlebt haben. Nur früher hatte man eben das diplomatische Taktgefühl, dass man halt irgendwelche hehren Gründe dafür sich ausdenkt. Oder auch zum Beispiel beim Irakkrieg, dass man eben in Anführungszeichen aufwendige Lüge fabrizieren musste, von wegen, ja, der hat vielleicht Massenvernichtungswaffen, Saddam Hussein. Und deswegen müssen wir da jetzt einschreiten, weil das ist eine Gefahr für die freie Welt und so weiter. Und in Vietnam hat man ja auch so ein bisschen, ging es ja auch um Freiheit und Demokratie und den American Way of Life. Und das fällt jetzt halt weg. Also Trump sagt halt einfach, also ja, es gibt schon noch diese Klage irgendwie, die Nicolas Maduro da vorgelegt wird. Aber Trump sagt ja ganz offen, es geht hier um die Ölvorkommen. Venezuela hat die größten Ölvorkommen auf der gesamten Welt. Es hat riesige Goldvorkommen und die stehen eben nicht den amerikanischen Konzernen zur Verfügung. Und Trump sagt ganz offen, das ist das, was wir wollen. Also das ist das Ziel davon. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied zu früheren Interventionen, die die USA betrieben haben.
Also dass der Vorwand
noch
fadenscheiniger ist oder einfach wegfällt.
Genau, also der Vorwand fällt halt eigentlich weg und man betreibt jetzt halt einfach die Machtpolitik, die man machen möchte. So.
Jetzt muss ich aber trotzdem kurz einhaken, wenn ich das darf.
Ja, bitte.
Denn es geht ja darum, dass du in deinem Video gesagt hast, ja, mit Südkorea und so weiter. Und ja, im Namen aller aufrechten DemokratInnen muss ja doch fragen, ob du das wirklich so gleichsetzen kannst. Denn ja, Maduro ist ja, wie wir in den vielen Stellungnahmen und Bekundigungen herausgefunden haben,
ja,
ein autoritärer Machthaber und ja, kein demokratischer Tyrann. Staat.
Es ist kein aufrechter Demokrat. Also er ist, glaube ich, kein Hörer des Podcasts.
Nein, definitiv nicht.
Ja, also und das ist, würde ich sagen, das ist schon ein ziemlich großer Fehler.
Also ist es gerechtfertigt,
ja,
autoritäre Autokraten aus dem Amt zu putschen?
Ja, das ist die Frage. Also völkerrechtlich ist es ja offensichtlich nicht in Ordnung, weil es gibt ja das Gewaltverbot der UN und da ist es komplett egal, ob jemand eine demokratische Legitimation hat oder nicht. Ein anderes Land darf trotzdem nicht in ein anderes Land einfallen und den Typen einfach kidnappen. Das stimmt ja alles. Also das mag ja sein, dass Nicolas Maduro kein liberal-demokratisch gewählter Staatschef ist, wie man sich den in Westeuropa so vorstellt. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung in das, was ich jetzt sagen, so den zweiten Block von meinem Venezuela-Block, den ich so vorbereitet habe. Ich habe nämlich in meinem Video darüber auch geredet, wie sich die Grünen äußern. Und man sollte sich jetzt sehr genau anschauen, was grüne PolitikerInnen über diesen offensichtlichen Völkerrechtsbruch sagen. Und ich habe danach sehr viele Nachrichten bekommen von UserInnen, die mir Statements geschickt haben von Franziska Brandner und Felix Banatschak und anderen Leuten. Ich habe jetzt gehört, Felix Banatschak folgt dir auf Instagram.
Ja, das stimmt. Man muss übrigens zugegebenermaßen sagen, dass die Statements von den beiden erst nach deinem Video veröffentlicht worden sind. Also du hast es nicht wissen können.
Genau, das stimmt. Also ich war natürlich mal wieder schneller als die grüne Parteischwitze, aber das ist natürlich, wenn man nur, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Euro im Monat zur Verfügung hat, dann kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen mit seinen Statements. Und dann wurden mir eben so ein paar Statements von denen geschickt und so. Und zum Beispiel Franziska Brandner hat ihr Statement literally begonnen damit, mit dem Satz, ja, Maduro ist ein Tyrann, aber ... Und dann geht's weiter. Ich habe mich dann gefragt, das ist doch gar nicht Gegenstand der Diskussion. Also nicht mal die USA, wie eben schon gesagt, tun so, als ginge es hier irgendwie um demokratische Legitimität. Also die Frage der, die Frage, wie gut ist Maduro als Staatschef, wie demokratisch ist der, ist ja gar nicht ein Bewertungsparameter bei dieser Invasion. Es ist ja nicht so, dass Trump sich hier hinstellt und glaubhaft sagen würde, wir kümmern uns so viel um die armen Menschen in Venezuela, die hier leiden, und wir müssen die jetzt befreien, weil wir sind so aufrechte Demokraten, dass wir das nicht zulassen können.
Und darum geht es also reichlich absurd in einem Staat, der von sehr vielen BeobachterInnen als auf dem Weg in, also in einen autoritären Staat oder in einen Protofaschismus oder so abgleitet, dort zu sagen, wir sind jetzt hier die großen Gralshüter der Demokratie. Das ist das macht Trump ja aus guten Gründen auch nicht, da jetzt die Demokratiefahne zu schwenken, weil er davon selber nicht so viel hält.
Ja, das ist ja überraschend. Aber
gut, dass die Grünen das tun.
Genau, so. Und es ist ja auch so, die USA haben ja auch schon demokratisch gewählte Staatschefs weggeputscht. Also ist es ja nicht. Also das ist ja einfach überhaupt keine Bewertungskategorie. Zum Beispiel, man muss nur ein paar Länder weiter in Südamerika schauen. Salvador Allende in Chile in den 70er Jahren war ein demokratisch gewählter, ich würde sagen sozialdemokratischer Staatschef, der auch ein paar Sachen vergesellschaftet hat, und das hat den USA nicht gefallen. Und dann haben sie ihn weggeputscht. Der Typ ist gestorben oder wurde ermordet. Und die USA haben aktiv einen faschistischen Diktator namens Augusto Pinochet installiert, der jetzt auch, würde ich sagen, kein aufrechter Demokrat war. Die Frage, ob jetzt Maduro ein Tyrann ist oder nicht, ist komplett irrelevant für die Frage, wie man diese US-Invasion bewertet. Und ich will jetzt vielleicht noch kurz wieder über die Grünen reden, weil ich habe mich ja in den letzten Tagen und Wochen auch so ein bisschen in meinen Videos auf die Grünen eingeschossen, und ich werde da auch noch ein paar Videos zu dem Thema machen, warum ich mich jetzt auf...
Ja? Ich würde nur wenigstens noch eine Sache sagen, es geht ja nicht nur um Südamerika, also 1961 wurde auch Patrice Lumumba umgebracht, also ein kongolesischer Politiker, auch Kommunist und so, von USA, also ja.
Ja, die Liste ist
lang. Auf verschiedenen Kontinenten.
Die Liste ist lang und erstreckt sich, glaube ich, auf so gut wie jeden Kontinent dieser schönen Erde. Und Franziska Brandner macht dann also weiter und in ihrem Statement und stellt auf so einer Slide Trump, Putin und Xi Jinping so auf eine Ebene und sagt, das sind quasi die drei Tyrannen dieser Erde und Europa muss sich quasi in diesem imperialistischen Wettstreit irgendwie emanzipieren. Und emanzipieren, ich weiß nicht, ob sie emanzipieren genau verwendet, aber das klingt ja irgendwie alles erstmal ganz gut. Ich muss gestehen, ich finde das auch erstmal schon fragwürdig, Trump, Putin und Xi so auf eine Ebene zu stellen, weil auf dieser Slide geht es dann explizit um so Neokolonialismus und territoriale Expansion und Angriffskriege und so weiter. Und ja, das mit China und Taiwan ist so eine Sache. Aber China hat, abgesehen von diesen Androhungen und irgendwelchen Militärmanövern, einfach bisher so gut wie keine Kriege geführt. Und dann zu sagen, ja, diese drei Leute, die quasi hier dauernd irgendwelche Angriffskriege führen, das stimmt ja auf einer faktischen Ebene erstmal nicht.
Ja, man könnte natürlich schon sagen, dass die neokolonialen Ambitionen, die China gerade in Afrika an den Tag legt, also als solche zu verurteilen sind.
Ja,
aber gut.
Ja. Und die eigentliche Kritik, die da mitschwingt in diesem grünen Statement oder die da quasi rauskommt, ist ja eigentlich, also das eigentliche Problem ist, dass Trump nicht mehr auf der Seite der EU steht. Das, finde ich, kann man so konstatieren, weil sonst hätte man kein Problem mit diesem Völkerrechtsbruch. Wenn Trump jetzt, sagen wir mal, Barack Obama wäre, und Barack Obama hat auch jede Menge Dreck am Stecken, wenn es um Kriege, um Drohnenschläge auf Zivilisten geht, wenn Trump jetzt so ein total liberaler Präsident wäre, sagen wir mal, Kamala Harris hätte gewonnen und sie hätte diesen Staatsstreich in Venezuela durchgeführt, dann hätte man in Europa und auch bei der Grünen Partei eigentlich überhaupt kein Problem damit, dass da ganz massiv das Völkerrecht gebrochen wurde, dass da eine absolut wahnwitzige Invasion gestartet wurde und ein Staatschef gekidnappt wurde. Sondern das Hauptproblem ist, dass Trump quasi macht, was er will und eben nicht mehr bedingungslos an der Seite des Westens, der NATO und von Europa steht.
Also ist deine These, dass wenn jetzt Trump fest an der Seite des transatlantischen Bündnisses stehen würde und seinen Schlag gegen Venezuela in dieser Weise geführt hätte, die Bekundigung von Callas, also der Chefdiplomatin der EU, eben nicht so ausgefallen wäre, dass man sagt hätte, wir beobachten den Prozess genau, das Völkerrecht muss gewahrt bleiben, wir setzen uns für einen, wie sie immer in den Medien auch wiederholt wurde, für einen friedlichen, demokratischen und inklusiven Prozess ein, sondern sie würde einfach nur noch sagen, wir setzen uns für einen demokratischen, friedlichen und inklusiven Prozess ein und sonst nichts.
Naja, auf der Spitzenebene, also auf der Ebene der europäischen Staatschefs, weiß ich nicht, ob man da überhaupt anders reden würde. Aber die Grünen sind ja in der Opposition. Also die haben ja momentan in Deutschland keine Regierungsverantwortung. Und ich glaube, wenn sie die hätten, dann würden sie auch ganz anders reden. Was die Grünen damit nur, also oder jemand wie Franziska Brandt damit ihrem Statement ja eigentlich ausdrücken, ist, dass man sich in dieser Welt von imperialistischen Staaten, die man irgendwie erst jetzt erkannt hat, dass es hier um Imperialismus geht, dass man sich da quasi eigentlich auf eine Ebene mit diesen Leuten stellt. Also Franziska Brandt hat in ihrer Parteitagsrede im November bei dem Grünen Parteitag ja auch das relativ klar gemacht, dass man eigentlich zwischen Trump und Putin nicht mehr so viel Unterschied macht. Man ist quasi eingekesselt eigentlich zwischen diesen Großmächten und Europa will da mitspielen. Also es geht Franziska Brandner und den Grünen offensichtlich nicht darum, dass Europa sich da irgendwie rauszieht und da nicht mitmacht, sondern Europa soll mitmachen und Großmächten auf Augenhöhe begegnen.
Jetzt verstehe ich auch, worauf deine Kritik abzielt. Es ist dieser gnadenlos staatstragende Charakter der Grünen, die eben nicht sagen, bei diesem Spiel, wer hat einen dickeren Knüppel, machen wir nicht mit, sondern wir brauchen auch einen dicken Knüppel.
Genau. Und das.
Aber könnte man jetzt nicht einfach sagen, das ist nun mal realistische Politik?
Ja, aber wenn man realistische Politik machen will, dann soll man halt, keine Ahnung,
Nicht links sein.
Dann soll man halt nicht links sein. So, sorry, dann soll man die Grünen wählen und nicht diesen Podcast hören. Das führt perfekt auch in das Ende von ihrem Statement, weil dann schreibt sie, wir fordern, also Merz muss jetzt entschlossen handeln. Also damit endet dieses Statement von Franziska Brandner, der Parteichefin der Grünen. Also es ist ein Appell an den deutschen Staatschef, dass sich Deutschland in diesem Wettstreit des Imperialismus emanzipiert, dass man da eben mit den entsprechenden Gewaltmitteln mitspielt. Und der einzige Dissens, oder es ist ja kein kompletter Dissens zwischen Grünen und CDU. Klar, die CDU ist nochmal ein bisschen, würde ich sagen, eher transatlantisch als die Grünen. Aber das liegt, würde ich sagen, primär daran, wer gerade regiert. Also Grünen und CDU sind sich, sag ich mal, unabhängig von jetzt der Frage, wer gerade Regierungsverantwortung hat, relativ einig darin, dass die USA kein verlässlicher Partner mehr sind. Klar, irgendwann könnte wieder ein Demokrat gewinnen in 3 Jahren, wenn da überhaupt eine Wahl stattfindet. Aber so ein bisschen so, die Ära ist irgendwie vorbei. So, und ich glaube, da sind die sich relativ einig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn es andersrum wäre, wenn die Grünen gerade regieren würden und die CDU in der Opposition wäre, dass von der CDU oder von gewissen Teilen der CDU so ein Push auf quasi Abkopplung europäischer Autonomie kommen würde und die grüne Partei in der Regierungsverantwortung dann so reden würde wie Merz momentan. Also von wegen, schwierig alles, wir gucken uns das an, das ist ja alles mega komplex und also wir finden das jetzt nicht super, aber alles schwierig und so ganz ohne Amerika können wir ja auch nicht.
Ja, also, aber das finde ich eine ganz wichtige Frage. Also bei Franziska Brandner ist es ja so, dass sie auch in Übereinstimmung mit der sonstigen Linie der Partei der Grünen sehr stark auf diese europäische Souveränität und europäische Armee und europäische Sicherheitspolitik und europäische Verteidigungspolitik und so abfährt. Ja, sie möchte Europa als Player unter jetzt Russland, China, USA mit etablieren. Und bei Merz hast du ja gesehen, das war ja vor ein paar Wochen eben dieser Punkt, dass März gesagt hat, ja, America First ist akzeptabel, aber America Alone kann nicht genau in eurem Interesse liegen. Ja. Und Europa kann ein Partner der USA sein. Und dann hat er gesagt, und wenn ihr nichts mit Europa anfangen könnt, dann macht wenigstens Deutschland zu eurem Partner.
Ja.
Merz fährt ja eine andere Form von Realismus. Ich glaube, er sieht schon, dass mit dem Europa in seiner jetzigen Form diese Form von europäischer Souveränität, wie sie den Grünen vorschwebt, nicht zu machen ist. Und deswegen sagt, na gut, dann nehmen wir halt die USA alleine. Geht ja auch. Ist immer noch die mächtigste Option. Sind ja halt zwei sehr realistische, also realistische auch im Sinne von bellizistische, also durchaus dem Krieg nicht abgewandte Positionen, die da durchgesetzt werden.
Ja. Aber ich würde halt.
Mit verschiedenen Bewertungen der Gesamtsituation.
Ich würde mich halt fragen, inwieweit ist das einfach keine Frage der, sag ich mal, Ideologie, sondern halt der pragmatischen Frage, wer regiert gerade, wer hat gerade Verantwortung. Und Merz,
ich glaube,
halt,
dass es sehr pragmatisch ist.
Genau, also Merz wird halt sagen: Gut, natürlich, die USA sind ja offensichtlich kein verlässlicher militärischer und ökonomischer Partner mehr für die Europäische Union. Und wir können aber nicht ohne die. Also es geht momentan einfach nicht. Wir sind zu abhängig. Und deswegen sagt er solche Sachen wie das, was du gerade zitiert hast. Und Franziska Brandner ist halt quasi auf der anderen Seite und sagt halt, ja, nee, wir müssen. Also das ist dann aber auch keine Ahnung, progressive Emanzipation aus der Welt der Imperialisten heraus, sondern nee, wir müssen da jetzt mitmachen, wir müssen stärker werden.
Deswegen ist es auch vielleicht wichtig zu sagen, wenn wir jetzt das pragmatisch nennen, dann heißt es ja nicht, dass es irgendwie pragmatisch im Sinne von gut und kann man so machen und so weiter, sondern pragmatisch ist die totale Übernahme der herrschenden Logik für die eigenen Handlungen und strategischen Überlegungen und Setzungen. Also das meint in diesem Sinne pragmatisch. Totale Affirmation, da ist nichts dran progressiv oder emanzipatorisch.
Ja. Ich habe mich dann auch gefragt, was soll Merz denn machen? Also Was fordert jemand wie Franziska Brandner denn jetzt von Friedrich Merz? Also die EU gegen den Rest der Welt. Ich glaube, das ist halt die Vision, die diesem grünen EU-Imperialismus irgendwie vorschwebt.
Aber das würde sie eben sagen, genau, das ist ja kein Imperialismus.
Ja, genau.
Die EU ist die einzige Bastion in der Welt,
die nicht mehr imperialistisch ist. Also man selber ist ja immer der einzige Nicht-Imperialist auf der ganzen Welt.
Weil wir haben aus den Lehren des Kolonialismus gelernt.
Genau, damit haben wir nichts mehr zu tun. Und wenn irgendwelche linksliberalen Podcaster im Lage der Nation Podcast davon reden, dass man halt die Houthis im Jemen auch mal in die Steinzeit zurückbomben soll, dann ist es auch kein Imperialismus und keine Handelskriege wegen, keine Ahnung, weil die Houthis den Zugang zum Suezkanal blockieren, sondern das ist auch dann einfach Wertepolitik und wie gesagt, kein Imperialismus. Ich habe vorhin ein Video gesehen von einer Dame aus dem Junge Union-Vorstand, Clara von Natusius, die hat in einem Video gesagt, über die Linken, also die Linkspartei, wie schlimm die wäre, weil, ich zitiere, sie wollen, dass die Bundeswehr gar nicht mehr angreifen kann, sondern zu einer Verteidigungsarmee wird.
Nein.
Für mich ist das Wehrlosigkeit. Doch.
Das hat sie nicht geschrieben.
Das hat sie gesagt, Wort für Wort in so einem Video.
Boah.
Sie wollen, dass die Bundeswehr gar nicht mehr angreifen kann. Also da würde ich halt echt wirklich mal polemisch fragen, wann hat eine deutsche Armee eigentlich das letzte Mal jemand angegriffen? Wie lief das nochmal? Was war da nochmal? War irgendwas. Also, und sie sagt es halt einfach mal laut.
Das würden die europäischen Staaten sicher sehr gerne sehen, eine angriffsbereite deutsche Armee.
Ja, und auch alle anderen Staaten
auf der Welt. Am besten noch mit 30% AfD, die ja jetzt vor zwei Tagen die Umfrageergebnisse hatte als stärkste Partei in Deutschland.
Ja, und auch der globale Süden würde es richtig geil finden, wenn ein hochgerüstetes Europa einfach mal sagt, gut, wir haben nicht nur eine Verteidigungsarmee, wir haben ganz viele Angriffsarmeen. Das ist einfach mega, alles mega super. Und ich möchte diesen Blog vielleicht beenden mit noch einem kleinen, ich lese einen kleinen Absatz, den ich aus dem Wall Street Journal vorlese. Vielleicht so für so Leute, die manchmal sagen, ihr Linken, man kann die Welt doch nicht immer nur auf irgendwelche ökonomischen Ausbeutungsdynamiken herunterbrechen und das geht doch nicht immer nur um Kapitalismus und Imperialismus und so weiter und so fort. Folgendes aus dem Wall Street Journal. Überschrift ist Finance Industry Eyes Investment Opportunities in Venezuela. Text: Some on Wall Street are already considering possible investment opportunities in Venezuela following the capture of Nicolas Maduro, according to Charles Myers, chairman of consulting firm Signum Global Advisors. Myers said in an interview he is planning a trip to Venezuela with officials from top hedge funds and asset managers to determine whether there are investment prospects in the country.
Mm.
The trip will feature about 20 officials from the finance, energy and defense sectors, among others. The tentative plan is for the group to travel to Venezuela in March and meet with the new government. Und also es ist einfach toll. Es ist einfach so schön, dass sie da so selbstlos nach Investment Opportunities suchen.
In diesem, einfach so krass schamlos.
In diesem armen, gebeutelten Land, wo endlich jetzt Demokratie dank der Hedgefonds und Asset Managers sprießt.
Ja.
Freut dich das nicht?
Also aus einer deutschen Geschichte kann ich sagen, dass wenn man in arme Gegenden mit sehr viel Kapital geht, nur gute Dinge entstehen.
Ja, ja. Endlich sagt es mal jemand. Ich danke dir.
Ja, danke. Gerne.
Wir harren also der Dinge, die da noch aus Venezuela kommen.
Ich finde ja immer nett, dass wir beide unsere Themen eben unabhängig voneinander vorbereiten und sich doch, vielleicht auch, weil wir uns schon jetzt eine gute Weile kennen und immer mal wieder auch ein Austausch stattfindet, schon auch Parallelen einfach ergeben oder sich die Themen erstaunlich oft zusammenfügen. Weil ich habe mir ein etwas abseitiges Thema mitgebracht, ich habe es auch schon letzte Folge angeteasert und es passt aber jetzt einfach noch viel besser zu dem, was du gesagt hast. Ich habe nämlich eine Serie geschaut und ich würde gerne über diese Serie reden, weil ich glaube, dass sie uns viel darüber erzählen kann, wie wir heute uns auch angewöhnen, über Politik nachzudenken oder Politik zu verfolgen.
Mhm.
Und zwar geht es um die Serie Foundation.
Mhm.
Jetzt war es so, die Serie hat jetzt 3 Staffeln. Die erste kam 2021 raus. Und 2021 war auch das Jahr, wo Amazon, also die Serie ist keine Amazon-Serie, das ist eine Apple-Serie, aber es geht ja um so ein gewisses Gefühl auch in der Branche, dass Amazon Mitte 21 das Amazon Inclusion Playbook rausgebracht hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es war eben ein Dokument, was Richtlinien festlegte für die Repräsentation in Serien. Da gab es auch viel Kritik dran. Ich will jetzt auch nicht wiederholen und ich werde jetzt auch nicht irgendwie so einen Take machen, der irgendwie gegen Inklusion geht. Ich meine, das Playbook ist Anfang 2025 wieder eingestellt worden. Donald Trump lässt grüßen. Aber es geht mir um vielleicht das, was so neoliberal aus dieser Inklusion gemacht worden ist. Also diese neoliberale Farce, die daraus entstanden ist. Und ich würde das gerne nochmal neu aufrollen, weil das in Foundation so wahnsinnig klar wurde, was das Problem an dieser Form von Representation Politics ist.
Hm.
Also, wie gesagt, wir haben jetzt diese Serie, die basiert auf einer Romanreihe von Isaac Asimov. Das war ein russisch-US-amerikanischer Autor und Herausgeber von insgesamt 500 Büchern, wie ich es rausbekommen habe, und 10.000 Briefen. Ich war echt so, Alter, 500 Bücher mit editiert und geschrieben.
Okay, aber wenn man nicht den ganzen 10.000 Tag...
Briefen, wollte ich gerade sagen, wenn du halt so auf, wenn du siehst, wie viele Leute einfach so twittern, wie viele Leute auf chatten, also gerade so Chats, also wenn ich jetzt die Chats von meinen Friends alle nehmen würde und mal in so ein Dokument exportieren würde, das wären tausende Seiten. Also wirklich, natürlich viel auch belangloser Quatsch, aber ich meine, let's be honest, als ob bei 10.000 Briefen alles hochtrabende Gedanken gewesen wären. Auf jeden Fall wurde diese Serie 21 gestartet, 23 kam die nächste Staffel und jetzt eben im letzten Jahr 25 die dritte Staffel. Ist auch ein ganz guter Binge-Watch, also die Serie ist, würde ich sagen, gut. Sie ist nicht sehr gut, sie ist nicht herausragend, aber die kann man sich auf jeden Fall anschauen. Worum geht's da? Es geht darum, dass die Galaxie von einem Imperium dominiert wird, das wiederum seit 400 Jahren von Klonen regiert wird, die alle Kleen heißen oder Kleens. Und also der erste Kleen hat halt gesagt, okay, er ist irgendwie der perfekte Herrscher und das muss sich fortsetzen. Und dann hat er diese Genetic Dynasty, also die genetische Dynastie, ausgerufen, die daraus besteht, dass er ein paar Klone von sich angefertigt haben, die immer wieder aufgetaut werden. Also es gibt dann 3 Klone, einen Jungen, einen Mittelalten, einen Alten, die dann immer wieder ausgewechselt werden. Das Imperium ist typisch autoritär aufgebaut, also es gibt eine extreme geheimdienstliche Kontrolle über alle Bereiche des Lebens. Es gibt einen unermesslichen Reichtum, der gerade auch diesen Clients zur Verfügung steht. Und sie haben natürlich, da sie autoritär herrschen, auch eine immense Machtfülle, die wiederum mit einer sehr starken Paranoia einhergeht. Und jetzt ist eben der auslösende Konflikt, dass da ein Professor für, man würde heute sagen, quantitative Sozialforschung ist, der also ein statistisches Modell entwickelt für die Vorhersage von der Entwicklung von menschlichen Zivilisationen. Ja, er sagt dann, es gibt so viele Datenpunkte, wir können das alles vorausberechnen. Und er sagt eben voraus, das Imperium wird fallen. und dann kommt ein dunkles Zeitalter der Menschheit. Das wird vielleicht 100 Jahre dauern, vielleicht 1000, vielleicht zehntausende Jahre. Und sein Ansatz ist es, dieses dunkle Zeitalter zu verkürzen. Natürlich, wenn du ein machthabender Imperator bist und dann irgendein Statistikprof kommt und sagt, dieses Reich wird fallen, da bist du natürlich kein Fan davon und sagst erstmal, das ist ein Heretiker, der muss weg und er wird auch entsprechend weggesperrt. Das heißt, diese Dynamik, die daraus entsteht, das Imperium, die Rebellion, das dunkle Zeitalter, die Machtkämpfe dazwischen, ist ja erstmal ein Plot, der sich total politisch gibt. Also die ganzen Vorgänge dieser Handlung sind auch eigentlich sehr durchpolitisiert. Und ich finde es erstmal ganz nett zu sehen, dass anders als jetzt bei Star Wars oder Herr der Ringe oder ähnlichen Science-Fiction-Serien oder Fantasy-Serien nicht mehr so eine kalte Kriegslogik da ist von auf der einen Seite sind die Guten und auf der anderen Seite sind die Bösen. Also da gibt es schon sehr viele Sidequests und Backstories und ich weiß nicht, ob das auch mit so einer Geek-Culture zu tun hat, also dass so Serien immer so ausschweifend sind. Ich weiß nicht, ob das so mit so, weißt du, dass heute einfach auch so viel so Gaming und Lore-Content geht halt irgendwie immer gut. Und das ist auch gut fürs Franchise und das ist auch gut für
das wollte ich gerade sagen.
Serienauskopplung und das kann man auch gut binge-watchen und dann muss man sich irgendwie informieren und so weiter und so fort. Aber was dabei entsteht, ist auf jeden Fall so eine Dynamik, dass man auch sehr viel so Backstory von den, ich sag mal, klassischen Bösewichten mitbekommt. Und da kommt dann sowas wie Interesse bei auf und man merkt, okay, die haben auch ihre menschlichen Qualitäten, die haben ihre Fehlbarkeiten. Also, und das geht bei den Guten ganz genauso. Also, ja, da wird jetzt nichts irgendwie rosarot gezeichnet. Das finde ich erstmal ganz, ganz angenehm, auch wenn die Hauptfiguren wie immer ein bisschen fad bleiben. Also, das ist so ein bisschen dieser Harry Potter-Effekt, gell? Also, ich meine, es gibt ja so manche Serien, die schaffen dann einen interessanten Charakter und das war's. Und der Rest ist so ein bisschen farblos. Das ist eigentlich auch bei Harry Potter so mit Snape, würde ich sagen. Bei Foundation ist es auch so, dass es eigentlich auch nur mit der Mörser, also so eine Beraterin von diesen Clients, das ist die eigentlich einzig interessante Figur. Aber die richtigen Hauptfiguren müssen, glaube ich, immer so ein bisschen arg fad bleiben, damit man sich mit ihnen identifizieren kann.
Ja.
Sonst, wenn die zu abgedreht sind, dann fällt das irgendwie weg. Dann tragen die nicht über so viele Serien. Aber gut, ich möchte jetzt nicht abschweifen. Was hat das nämlich jetzt mit dem Playbook zu tun? Das ist ja die eigentliche Frage. Also wir haben jetzt dieses sehr politische Setting in der Galaxie und in der Zeit produziert, wo eben dieses Playbook eine ziemliche Strahlkraft hatte. Und das sieht man auch in der Serie Foundation sehr klar. Also es gibt wirklich jedes Alter, jedes Geschlecht, jede Hautfarbe. Da sind Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung dabei. Wir haben schwule Side-Stories, ein paar Leute, die mir sehr starke Non-Binary-Vibes geben. Also da ist wirklich so alles mit dabei. Und manchmal wirkt das bisschen wie so eine Werbung, also da gibt es so eine Freundesgruppe und dann ist wirklich dann von jedem was dabei, sage ich jetzt mal. Und jetzt wäre ja eigentlich naheliegend, mir den Vorwurf zu machen, oder das ist doch so ein konservativer Gedanke, warum sollte gerade ich mich an Diversität stören? Gehöre ich doch nicht eigentlich zu einem Lager, das es verteidigen soll, dass sowas passiert? Und also erstmal ja, klar, logisch, also wenn auch wir in Zeiten leben, wo sowas wieder unter Druck gerät oder wo einfach Repräsentation eh nicht so ausgeprägt war, ist es doch sau wichtig, dass Menschen dann in filmischen Gewerken arbeiten können, vor der Kamera, hinter der Kamera, die ihnen einfach auch Kohle gibt und Arbeitsplätze und dann werden Vorbilder geschaffen und vielleicht sagen die Kids, die das angucken, wow, geil, ich will auch Schauspielerin oder Schauspieler werden und machen das einfach. Und es wäre ja auch sehr engstirnig, wenn man jetzt sich eine futuristische Gesellschaft in der fernen, fernen Zukunft vorstellt, die halt immer noch so an so Nichtigkeiten wie Sexualität sich aufhängt. Ja, man könnte einfach sagen, wir leben halt in einer Zeit, in der das alles keine Rolle mehr spielt. So. Das ist ja erstmal verständlich, wird dann aber so ein Störgeräusch, würde ich sagen, weil einem hier eine Ideologie ja nicht aufgedrückt wird, sondern im Gegenteil, hier wird mir eine ideologische Lesart entzogen. Also, pass auf, du guckst kritisch. Ich will es versuchen, das mal ein bisschen klarer zu machen. Also, wir haben eine schwule Side-Story. Ja? Da geht es um einen General des Imperiums. Also wirklich der höchstrangige Militär, der Oberbefehlshaber von so einer ganzen Weltraumkreuzerflotte. Und der hat halt eine schwule Beziehung mit so einem ziemlichen Basic-Gay. Also der sieht aus wie, keine Ahnung, so ein bisschen diese vollbärtigen, muskelbepackten und so weiter, wie man die im Berghain so vorne links irgendwie sieht. Ich bin froh, dass der kein Lederoutfit anhat, sondern einfach so eine normale Uniform.
So. Kam er über die GL rein oder
stand ja, irgendwie schon. Also, er sieht halt wirklich aus, als ob der eigentlich so Unterwäschemodel ist und für so eine random Gay-Unterwäschemarke wie so Addicted oder so. Und ansonsten hängt er halt am Wochenende im Berghain rum. Auf jeden Fall die heulen halt um ihre Liebe und die sind auch irgendwie super süß. Aber im Endeffekt sieht man dann halt ein schwules Pärchen, aber die haben überhaupt keinen schwulen Habitus mehr. Also null. Mhm. Mhm. Das ist einfach nur zwei, das könnten auch zwei Heteromänner sein, die zufällig ineinander verliebt sind und eine Beziehung führen.
Ja.
Und dann frage ich mich ja schon, oder jetzt könnte man wieder sagen, ja, aber Ole, guck mal, in der Zukunft, wo das alles keine Rolle mehr spielt, braucht es auch keinen subkulturellen Habitus mehr, weil Schwulsein einfach so normal geworden ist, dass es halt keine Diskriminierung mehr gibt, deswegen gibt es auch keine Counterculture mehr und deswegen sind alle irgendwie sehr ähnlich. Aber dann frage ich mich, naja, aber warum sehen wir dann eigentlich zwei schwule Heteromänner so gefühlt und warum sind nicht alle Heterosexuellen ein bisschen schwuler geworden, weißt du, was ich meine? Also man zeigt zwar eine Diversität, aber den eigentlich diversen Impact nimmt man irgendwie komplett raus. Und da tritt so ein normalisierender Charakter zutage, den ich kritisieren würde. Also da werden Unterschiede eingestampft. Leute sind also scheinbar unabhängig von den Diskriminierungen, wie wir sie in dieser Welt hier vorfinden. Aber eigentlich sehen wir nur genau die Herrschaftslogik überführt mit ein bisschen mehr Farbe, sag ich jetzt mal. Mhm. Also und dann frage ich mich, warum sehen wir das? Warum brauchen wir das? Ich meine, wir leben in einer Welt, in der schwule Männer nicht wie heterosexuelle Männer behandelt werden. In 60 Ländern steht das weiterhin unter Strafe. In Dutzend Ländern ist es mit dem Tod belegt. Und wir leben in einer Welt, die von Rassismus geprägt ist. Also, in der es überhaupt nicht üblich ist, dass Freundesgruppen, wie wir sie da in der Zukunft sehen, dass die irgendwie so Mixed Race und so weiter sind. Also, wir leben in einer Welt, in der oder auch Sexismus von mir aus, also in der Frauen eben nicht umstandslos und selbstverständlich in allen Bereichen des Lebens zu finden sind. Wir leben in einer Welt, in der Diskriminierung aufgrund von äußeren Merkmalen in vielerlei Hinsicht weit verbreitet ist. Und dann frage ich mich ja, was möchte denn Sci-Fi oder was möchte uns Foundation dann denn eigentlich noch erzählen? Weil es soll ja nicht nur ein fernes Märchen erzählen, wo man jetzt irgendwie so eskapistisch sich wegdriften lassen kann, sondern es möchte ja trotzdem eine politische Parabel sein. Es dreht sich ja alles um Politik. Also der ganze Plot ist politikgetrieben.
Ja.
Aber die Art, wie in dieser Welt hier, in der realen Welt, Politik betrieben wird, ist ja nicht, dass einfach nur Politik so da ist, sondern sie wird immer verbunden mit Geschlecht, mit Race, mit Class, mit Behinderung, mit Religion, mit Hautfarbe und so weiter. Das heißt, eine Macht oder einen politischen Plot darzustellen, der all diese Unterschiede einebnet und sagt, wir machen jetzt hier eine Representation, das spielt alles keine Rolle mehr, hat uns politisch eigentlich nichts mehr zu sagen. Also kannst du den Gedanken so folgen?
Ja, ich kann ihm folgen. Ich glaube, mir fehlt noch so ein bisschen der letzte Step. Also, weil die Serie verhandelt ja dann schon aber politische, also es ist ja eine politische Serie in dem Sinne, dass du ja schon auch so Sachen beschrieben hast, wie es gibt quasi ein Imperium, es gibt ein Militär, es gibt Überwachung. Also es geht ja offensichtlich dann schon um Politik. Aber würdest du dann sagen, es sind quasi eher so, also da werden größere Brötchen gebacken als Sachen wie Politik, die mit der Identität zu tun hat, oder?
Ja, genau. Und da würde ich jetzt sagen, also wenn ich jetzt sage, diese super diverse Zukunft, die uns da dargestellt wird, entzieht dem Film ganz viel an politischem Potenzial, weil einfach viele politische Lesarten einfach nicht mehr funktionieren. Wie gesagt, in der realen Welt funktioniert viel an Machtpolitik über Kulturkämpfe, über äußere Merkmale, die man politisch irgendwie auflädt und dann so eine Arena aufmacht von wir innen und außen, ja, von die anderen und wir Weißen, wir Heterosexuellen, wir Deutschen und so weiter, spielt da alles keine große Rolle mehr. Sondern es gibt nur noch irgendwie das Imperium und die Rebellen. Aber gleichzeitig wird auch gesagt, ja, wenn die Rebellen erstmal stark genug sind, dann entwickeln die auch autoritäre Strukturen und dann ist das Imperium sozusagen in der Rolle, was es fast schon wieder so ein bisschen subversiv macht. Und dann kehre ich halt eben zurück zu der Frage, warum eine solche Politik der Repräsentation in so großen Hollywood-Studios, die halt durch und durch kapitalistisch sind, so Fuß fassen konnte. Ja, deswegen, weil sie eben neoliberal komplett zahnlos gemacht werden kann. Weil im Endeffekt dampft sich diese gesamte Politik in Foundation auf die einfache Tatsache runter, Machtmonopolisten sind schlecht. Ja? Also wenn jemand zu viel Macht hat, das Imperium, die Rebellen, ist eigentlich ein bisschen wurscht. Naja, dann gibt es Korruption, dann ist es irgendwie autoritär, dann ist die Vielfalt unterdrückt und dann bricht es wieder auf. Und dann entsteht ein Wettbewerb, wo ein bisschen die Macht umverteilt wird und dann kommen die anderen eben hoch und dann bricht es wieder auf, das Monopol. Und dann hat man eigentlich so eine Art kapitalistischen Kreislauf von, naja, Mächte kommen, Mächte gehen und solange der
Schumpeterianisch.
Schumpeterianische kreative Zerstörung waltet, ist eigentlich alles irgendwie okay.
Ja.
Und das ist so eine Form von Hyperpolitik, wie ich sie dann auch sehe in so hilflosen Statements, die von PolitikerInnen kommen, wie eben die du gerade zitiert hast, wo dann einfach ein Überfall auf ein anderes Land kommt und sagt man, ja, wir beobachten den Prozess genau, wir setzen uns für einen friedlichen, demokratischen Prozess ein und es ist alles so, ja, Mächte kommen, Mächte gehen, man beobachtet es, man bedauert es, mit großer Sorge blicken wir auf die Zivilbevölkerung und ich denke mir so, wenn eure Sorge nur daraus besteht, Sorge auszudrücken und in keinster Weise ein politisches Statement zu machen, was in irgendeiner Weise daran etwas ändert, weiß ich nicht, dann kann ich es mir auch einfach anschauen wie eine Serie. Dann kann ich es einfach binge-watchen, was mir an Statements von Staatslenkern dann zugetragen wird. Ich sehe da keine große europäische Einheit oder keinen großen europäischen Traum, der irgendwie emanzipativ ist. Ich weiß nicht, ich finde es einfach hyperpolitisch. Also man wohnt einer Politik bei, die aber eigentlich nur noch ja dieses freie Spiel der Kräfte relativ neutral verwaltet.
Mhm. Aber wie könnte sich die Foundation-Serie, ist es eine Serie oder ein Film? Weil du hast immer
ist eine Serie.
Alterniert, du hast auch ein paar Mal
Ja, ich gucke sehr wenig Serien, es ist eine Serie.
Ja, okay. Also was könnte die Serie denn aber, oder wie hätte die Serie diese Identitätsaspekte der Figuren irgendwie produktiv inkorporieren können?
Ja, indem sie die politisiert. Also indem sie einfach sagt, hey, in einer Zukunft werden diese Dinge immer noch eine Rolle spielen, weil die Art und Weise, wie Macht oder Eingriffe oder Kriege oder so gerechtfertigt werden, funktioniert eben über die Abgrenzung der anderen als irgendwie das Feindliche und das Schlechte und das Böse.
Mhm.
Deswegen geht es bei einer Repräsentation für mich gar nicht so sehr darum, dass man alle Unterschiede nivelliert, weil man dann eigentlich in einem politischen Film überhaupt nichts mehr erzählen kann, was Politik in der realen Welt bedeutet, sondern dann ist es einfach nur eine politische Parabel, die für nichts mehr steht, der man einfach nur noch staunend seine Aufmerksamkeit widmet, aber eigentlich nur im Spektakel beiwohnt.
Mhm.
Und ich habe diese spektakuläre Form von Politik so ein bisschen arg satt.
Ja, also von Nicht-Politik.
Ja, genau, die sich politisch gibt, die politisch spricht, die mit politischen Vokabeln arbeitet, die mit politischen Institutionen arbeitet, aber die eigentlich nicht mehr politisch wirkt.
Ich meine, die beiden Akteure, die du ja jetzt quasi angeführt hast, nämlich einmal das Studio, was die Serie produziert. Du meintest, das kommt von Apple.
Genau.
Und auf der anderen Seite die europäischen Staatschefs, Kaja Kallas, Ursula von der Leyen und so weiter, als anderer politischer Akteur. Und die ja beide, würde ich sagen, in so einer gewissen Machtlosigkeit gefangen sind. Also diese Machtlosigkeit ist ja eigentlich das, was diese beiden Akteure irgendwie vereint und was sie auch in dieser Nicht-Politik-Haltung vielleicht irgendwie hält. Also Apple ist halt ein wahnsinnig reiches Unternehmen und Amerika...
Wir haben einfach 200 Milliarden in Cash, gell?
Das ist wirklich crazy.
Das ist völlig irre.
Ich habe neulich ein Buch gelesen über China und USA. Namens Breakneck, was ich auch rezensiert habe auf meinem Kanal.
Du fandest es scheiße, oder?
Es war das Ende ist wirklich brutal, weil halt das ganze Buch aus der Perspektive geschrieben ist, wie kann die USA jetzt genauso stark und produktiv werden wie China, um den Inevitable-Krieg zu gewinnen gegen China. Also das ist eigentlich die Prämisse vom Buch. Aber es kommt erst so gegen Ende so richtig raus. Aber da stehen sehr viele interessante Sachen drin, zum Beispiel in der Phase, wo Apple seine Supply Chain in Shenzhen in China etabliert hat Apple einfach jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, also eine dreistellige Anzahl an Flugtickets zwischen San Francisco und Shenzhen gebucht. Also jeden Tag, das war einfach ein Standardkontingent, was Apple einfach die ganze Zeit gebucht hat. Das war so ein konstanter Cashflow an, ich glaube, United Airlines oder so, die diese Strecke halt jeden Tag geflogen sind. Und das war einfach so eine stehende Buchung von Apple, wo dann halt jeden Tag irgendwelche Ingenieure oder Manager oder Executives hin und her geflogen sind. Also jeden Tag. Eine dreistellige Anzahl. Über Jahre. Also Apple war über Jahre einer der Haupttreiber von dem Umsatz von United Airlines und da sieht man, dass die, also dass diese Stellung, die Apple jetzt momentan auf dem Weltmarkt hat, die, da haben die schon sehr viel Zeit investiert und Geld investiert, und auch jemand wie Donald Trump könnte und wollte wahrscheinlich auch nicht denen den Laden jetzt dicht machen. Das heißt, Apple ist ja nicht komplett machtlos. Es ist ja immer noch ein wahnsinnig starkes, mächtiges, einflussreiches, kapitalistisches Unternehmen, was eine Menge an auch Infrastruktur besitzt, wo auch jemand, ein Machthaber wie Donald Trump, abhängig davon ist. Aber auf der anderen Seite sind die natürlich auch seinen Instrumenten und seinen quasi seinem staatlichen Reach irgendwie ausgeliefert und können dann halt nicht, selbst wenn sie wollten, selbst wenn die Drehbuchautoren und Produzenten und RegisseurInnen bei Apple TV Plus da jetzt irgendwie die revolutionären sozialen und identitätspolitischen Fragen erörtern wollen würden, in so einer Serie wie Foundation, könnten sie es ja nicht so richtig, weil sie eben dann doch politisch wahnsinnig abhängig sind. Genauso wie die europäischen Staatenlenker immer noch wahnsinnig abhängig sind von den USA, weil es die letzten Jahrzehnte eben so war und man deshalb auch so die wahnsinnigsten Aktionen wie die Entführung von Nicolas Maduro einfach so drüber hinwegschauen kann. Also wir reden jetzt gerade die ganze Zeit übrigens von Nicolas Maduro. Bei dieser Invasion, bei diesem Angriff auf Caracas sind über 30 Leute, Zivilisten und Soldaten in Caracas gestorben. Es geht hier jetzt nicht nur darum, dass der Staatschef gekidnappt wurde, sondern offensichtlich, natürlich, sind auch viele andere Menschen gestorben, die damit überhaupt nichts zu tun hatten. Und trotz dessen stehen europäische Staatenlenker halt irgendwie daneben und sitzen so auf dem Kackchair und können halt nicht so wirklich was machen, außer diesen nicht/post/hyperpolitischen Äußerungen.
Ja, und wenn man davon genug hat, dann schaltet man halt solche Serien an und kriegt was Ähnliches zu sehen.
Ja.
Also ich glaube, dieses Gefühl der Ohnmacht ist vielleicht auch was das alles so ein bisschen zusammenhält. Also ich lese das so oder ich schaue mir diese Serie an und ich weiß einfach nicht mehr, was ich damit anfangen soll. Also ich kann daraus nichts mehr lernen. Es ist einfach nur noch, okay, ich sehe, wie einfach die eine Person oder der eine Protagonist oder der eine Präsident irgendwie den dickeren Knüppel hat, haut drauf und dann kommt vielleicht eine Gegenreaktion oder auch nicht und am nächsten Tag ist es jemand anderes. Und das ist irgendwie so, boah. Also ich muss auch immer aufpassen, dass ich, wenn ich solche politischen Streifzüge mache oder mir so politische Gedanken mache, dass ich nicht in so einen Zynismus abfalle, weißt du? Weil das bringt es oft mit sich, wenn du dir dann einfach die Weltlage anschaust. Ich meine, Klima, was ist das?
Ja.
Also wann hat sich das letzte Mal irgendjemand ernsthafter mit Klimakrise auseinandergesetzt? Und ich denke mir so, Alter, uns sterben hier die Wälder weg. Wegen Borkenkäfer. Das ist vor der Haustür zu sehen.
Ja.
Also, wie gesagt, ich war jetzt in Alpen. Ich habe da mit einem Käseverkäufer gesprochen, der auch Bergführer ist, und der meinte, ja, also die Gletscher schmelzen. Das heißt, da tun sich halt riesige Spalten auf, 50 Meter tief. Da fällt Wasser rein, das friert, das taut wieder auf, das friert, das taut wieder auf. Das heißt, der Berg bröselt einfach ab. Da werden Dörfer in Schutt und Asche gelegt. Das passiert jetzt schon. Und wir sind jetzt noch am Anfang. Keine Ahnung, Spanien, ein Drittel von Spanien ist, glaube ich, von Verwüstung bedroht. Von Verwüstung. Das heißt, wenn das passiert ist, ist das einfach, das ist dann Wüste. Wüste. Also, das macht mich immer wieder fassungslos, und dann einfach zu sehen, ja, es interessiert einfach niemanden. Und wir dürfen in 50 Jahren gucken, wie wir da leben und alt werden.
Oder halt auch nicht alt werden.
Ja, oder auch vor allem nicht alt werden. Und was sehe ich? Es werden halt Kriege geführt wegen Ölfeldern.
Ja.
Also wir werden bis auf den letzten Tropfen Öl alles verfeuern, was es gibt. Da mache ich mir überhaupt keine Hoffnungen mehr. Gar keine. Also ich sehe in keinster Weise irgendeine Richtung, die das irgendwie aufruft. Und auch keine größer angelegte Serie von Apple zum Beispiel, die irgendeine Form von Gegenpropaganda machen könnte.
Ja.
Und ich glaube, das ist vielleicht die Verbindung, die ich dann eher ziehen möchte. Also diese Hoffnungslosigkeit oder diese Ohnmachtsgefühle, die bei Ansicht dieses Politikspektakels aufkommen.
Also man kann da tatsächlich nur, also man kann nicht nur fatalistisch werden, aber es ist sehr leicht, sehr fatalistisch zu werden und sich schlimme Dinge auszumalen, die passieren müssen, damit sich irgendwas auf der Welt verändert.
Deswegen finde ich, dass wir als aufrechte DemokratInnen daran arbeiten sollten, dass wir eben nicht sagen, wenn sich drei imperialistische Machthaber gegenseitig auf den Kopf hauen, dass wir dann sagen, wir wollen die vierte Macht sein, die da mitmacht.
Ja.
Wir sollten auch nicht so tun, als ob politische Sendungen, die uns so ein Spektakel vorgaukeln, wirklich politisch sind, sondern wir sollten aufrecht bleiben, demokratisch bleiben und in diesem Sinne die Folge wahrscheinlich beenden, oder?
Wir sollten auf jeden Fall auch nächste Woche einschalten, wenn es wieder heißt, hallo und herzlich willkommen bei den aufrechten Demokraten. Wir haben übrigens noch gar nicht frohes neues Jahr gesagt, weil das ist die erste Folge dieses Jahr.
Ach so, warte mal. Nee, ja.
Die letzte Folge kam am Silvester raus, genau.
Ja, dann wünschen wir nochmal ein gutes und frohes neues Jahr.
Wir wünschen ein frohes neues Jahr. Bleibt uns auch in diesem Jahr treu. Liked, favorisiert, kommentiert und wir hören uns nächste Woche.
Bis dann. Tschüss, Simonchen.